ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Reisen in Pakistan, Reisen als Frau in Pakistan, das ist unser Thema heute in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Reisen in Pakistan, Urlaub dort, das ist doch vollkommen verrückt, werden Sie jetzt vielleicht sagen, zumindest ganz schön gefährlich. Schauen wir mal, ob das stimmt. Und schauen wir vor allem, wo in Pakistan Reisen und Entdecken möglich ist. Pakistan, ein Land mit Grenzen zu Afghanistan, China und Indien, lange Zeit Rückzugsgebiet der Taliban, mit Indien in einen historisch gewachsenen Dauerkonflikt verstrickt. Manche Regionen kann man wohl ausschließen, wenn man entspannt und unbesorgt reisen möchte. Johanna Sagmeister schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf. Sie nämlich war in Pakistan, ist dort gereist und fand das sehr, sehr spannend und offenbar auch entspannt. Hallo Johanna.
Hi.
Johanna, hi. Reisen in Pakistan, das ist doch vollkommen verrückt, habe ich eben gesagt. Dem widersprichst du heftig, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also Pakistan ist viel mehr als die Konflikte, die du gerade erwähnt hast und auch die negativen Schlagzeilen, die wir hier vielleicht lesen. Das wird den Menschen und der Kultur, die dort leben, überhaupt nicht gerecht. Einfach um das mal kurz einzuordnen, in Pakistan leben fast 250 Millionen Menschen. Also es gibt eine unglaubliche Vielfalt, was die Landschaft, Religionen und Kultur angeht. Und ja, ich bin auf meinen Reisen zu einem Riesenfan von dem Land geworden. Ich war jetzt zweimal schon da, ich würde sofort wieder hinreisen, wenn ich könnte.
Du bist ein Riesenfan geworden, warst schon zweimal da. Wie bist du denn beim ersten Mal auf Pakistan als Reiseland gekommen? Irgendwann muss das ja angefangen haben.
Ja, also es hat angefangen mit einem Freund von mir, der schon lange in Europa lebt, aber aus Pakistan stammt. Und der hat mich 2018 das erste Mal mitgenommen und mir gezeigt, wo er herkommt. Er kommt aus einer Region, die heißt Gilgit-Baltistan, liegt im Norden des Landes. Und da habe ich dann das erste Mal erlebt, was es bedeutet, wenn drei der höchsten Gebirgsketten der Welt aufeinandertreffen. Also das ist Hindukusch, Karakorum und Himalaya. Man ist da umringt von 8000er-Gipfeln. Ich war sofort fasziniert. Ich wusste nicht, dass es solche Berge in Pakistan gibt. Und ja, dann wollte ich unbedingt wieder hin. Das habe ich dann letztes Mal gemacht, diesmal alleine und habe seine Familie besucht.
Ja, tolle Geschichte schon mal so vorweg, die dich dahin geführt hat. Ja, große Berge, der K2 gehört auch dazu. Habe ich auch erst gelernt, als ich mich jetzt auf unsere Sendung vorbereitet habe. Johanna, bevor wir mehr von deiner Reise hören, hast du auf dem Weg während deiner Reise viele andere Reisende getroffen?
Ja, auf jeden Fall, weil Gilgit-Baltistan ist das wichtigste Reiseziel in Pakistan. Also da kommen eigentlich alle Touristen hin. Und es ist auch schon lange so. In den 60er, 70er Jahren war es Teil des Hippie-Trails, wo eben ja die Hippies aus dem Westen Richtung Indien gereist sind. Und während der Corona-Pandemie haben dann aber auch immer mehr Pakistanis ihr eigenes Land entdeckt und auch diese Region entdeckt. Also heute trifft man da auf Menschen aus aller Welt, also vom Backpacker, der aus Weltreise ist, Rentnergruppen aus Europa habe ich getroffen, die da zum Wandern hinkommen, aber auch Touristen aus Japan, Malaysia oder China. Besonders beliebt sind geführte Touren, gerade auch für diejenigen, die zum ersten Mal in das Land reisen.
Ja, so viel zum Thema, dass Pakistan kein Reiseland ist, ganz offenbar doch vom Hippie-Trail zur Rentnergruppe, auch nicht schlecht. Aber ich habe eben auch schon mal gesagt, und der Gedanke ist ja nicht so abwegig, Reisen ist für Frauen in Pakistan gefährlich oder doch nicht?
Ich finde die Frage immer so ein bisschen schwierig, weil ich meine, allgemein ist vielleicht Reisen für Frauen alleine in manchen Ländern schwieriger als in anderen. Ich habe eine Reisegruppe begleitet, die nur aus Frauen bestand und gemeinsam durch Pakistan gereist ist und die auch gleich noch in einer Reportage eben Einblicke gibt in die Erfahrung, die sie gemacht haben. Weil klar, Pakistan ist eine patriarchale Gesellschaft und wer als Frau in ein muslimisches Land reist und dann zum Beispiel wie ich groß, blond und blauäugig ist, der muss sich bewusst sein, dass man dann mitunter auffällt oder angestarrt wird. Aber das heißt nicht automatisch, dass ich mich jetzt unsicher gefühlt habe oder dass man sich unsicher fühlen muss. Und ich als Frau habe auch dann oft eben Zugang zu Bereichen, die für Männer eigentlich verschlossen sind. Also man erlebt ja dann in den privaten Räumen, in den Häusern, vor allen Dingen in den Küchen oder so, da kann ich dann reingehen. Und vor allen Dingen die enorme Gastfreundschaft, die man in Pakistan erlebt, die macht dann auch vieles leichter. Also die ist wirklich außergewöhnlich, überhaupt nicht aufdringlich, sondern man merkt wirklich ein echtes Interesse, dass auch die Kultur geteilt wird und dass man in den Austausch kommt.
Johanna, wir reden gleich weiter, gibt viel zu erzählen. Jetzt wollen wir uns aber erstmal mit dir einlassen auf das Karakorum-Gebirge an der Grenze zu China mit hohen Bergen, eben auch schon mal erwähnt, und dem höchsten Grenzübergang der Welt.
Es ist so wahnsinnig schön. Der Blick auf den Passugletscher verschlägt Alina fast die Sprache. Die Niederländerin steht auf einem Felsvorsprung und blickt auf den Gletscher unter sich. Kilometerlang breiten sich die weißen Schneemassen vor uns aus. Immer wieder knackt das Eis. Und wir sehen, wie dicke Brocken in die Krater des Gletschers fallen.
Ich bin ganz im Moment versunken an Orten wie diesem. Man fühlt sich so klein. Diese Natur ist so groß. Diese 360-Grad-Ansicht.
Der Passugletscher erstreckt sich über 24 Kilometer und liegt eingekesselt im mächtigen Karakorum-Gebirge. Es ist leicht bewölkt an diesem milden Oktobertag. Und trotzdem sehen wir sie, die Gipfel am Ende des Gletschers. Sie liegen auf über 7000 Metern Höhe. Alina und ihre Freundin Margarete sind Teil einer kleinen Reisegruppe. Die sieben Frauen kommen aus ganz verschiedenen Ländern. Aus Australien, Kuwait, Kanada oder den USA. 3 Wochen lang reisen sie gemeinsam durch Pakistan. Alle sind zum ersten Mal hier.
Ich habe schon Sachen bei Instagram gepostet und alle sagen, wow, das ist überraschend. Und die Berge sind so toll dort.
Ja, und das ist auch eine Rückversicherung für die Familie zu Hause, dass sie wissen, sie ist sicher, sie genießt es in den Bergen und sieht diese ganzen coolen Orte.
Margarete und Alina erzählen von der Reaktion ihrer Familien, als sie von ihrem Reiseziel Pakistan erfahren haben.
Oh, think I'm crazy. Yeah, like what the heck are you going to do in Pakistan?
Sie dachten, ich bin verrückt. Warum zur Hölle gehst du nach Pakistan? Kannst du nicht einfach nach Griechenland gehen? Schön und mit Pool. Außerdem denken sie, es ist sehr gefährlich hier. Dabei hatte ich noch nie das Gefühl, dass es irgendwie gerade gefährlich ist.
Und
nicht nur die Gefahr, aber auch die Frage, warum würde eine Frau aus einer freien westlichen Welt in ein islamisches Land reisen? Sie erwarten, dass man sich hier die ganze Zeit verhüllen muss. Aber ich denke, das ist auch fehlendes Wissen und ein bestimmtes Bild, was in den Medien vermittelt wird. Das macht es schwierig, sich das vorzustellen, wenn man noch nicht hier war.
What's it like?
Frauenmorde, Terror oder Armut. Damit wird Pakistan oft in Verbindung gebracht. Hier oben, auf dem Aussichtspunkt, erleben wir eine ganz andere Seite. Die spektakuläre Berglandschaft und die unberührte Natur des Hunza-Tals liegen friedlich vor uns. Dass das Hunza-Tal noch so unberührt ist, liegt auch daran, dass es lange abgeschieden war vom Rest der Welt. Der Karakorum Highway, auf dem wir gerade fahren, den gab es schlicht nicht. Erst Ende der 1970er Jahre wurde der erste Streckenabschnitt fertig gebaut. Plötzlich verband die Asphaltstraße das Hunza-Tal mit dem Rest der Welt. Der schmale, zweispurige Bergpass windet sich an steilen Klippen entlang. Ein Tunnel reiht sich an den nächsten. Dann erblicken wir unser nächstes Ziel, den Atabatsee. 21 Kilometer lang. Sein strahlendes, türkisblaues Wasser füllt das gesamte Tal.
Das ist ein Luxury-Hotel, das mit den colorful Huts. It's like $200-something a night to stay here.
Reiseleiterin Alex sitzt in der Mitte des Busses und zeigt auf die Luxushotels am Seeufer, die mehr als $200 die Nacht kosten sollen.
Aber ihr Abwasser fließt direkt in den See. Also es ist ihnen absolut egal, alles fließt direkt in den See. Niemand kümmert sich darum, es gibt keine Kontrolle über die Bebauung an diesem See.
Alex Reynolds ist es wichtig, auch auf die negativen Auswirkungen von Klimawandel und Tourismus hinzuweisen. Die Amerikanerin entdeckte ihre Faszination für das Land im Jahr 2016 während einer Weltreise.
Als ich 2016 das erste Mal in Pakistan war, habe ich in 6 Wochen Reisen nur 2 Ausländer gesehen.
Über ihre Erfahrungen im Land hat sie gebloggt und sich eine große Fangemeinde aufgebaut. Auf Instagram folgen ihr über 70.000 Interessierte.
Mir wurde klar, dass es auch irgendwie meine Verantwortung als Influencerin ist, mein Bestes zu geben, um die Art und Weise zu beeinflussen, wie Menschen in diese Gebiete kommen und dort interagieren und sicherzustellen, dass sie einen positiven Einfluss auf die Orte haben, die sie besuchen.
Deshalb organisiert Alex die Rundreisen nicht allein. Sie arbeitet eng mit einer lokalen pakistanischen Reiseveranstalterin zusammen, um Minderheiten und die lokale Gemeinschaft zu unterstützen. Durch die Orte führen immer lokale Reiseführerinnen. Am nächsten Ziel, in der Kleinstadt Karimabad, wird es Aziza Mack sein.
Mit lokalen Reiseführerinnen unterwegs, also ein bisschen an die Hand genommen mit einer Gruppe. Trotzdem, Johanna, was sollte Mann oder Frau mitbringen? Was ist denn Voraussetzung für eine solche Reise?
Also man braucht auf jeden Fall Abenteuerlust. Ich würde sagen, es ist schon eher so ein fortgeschrittenes Reiseland, wo man auch viel spontan und vor Ort regelt. Also man kann jetzt nicht im Detail alles vorab planen und muss da flexibel bleiben. Und vor allem die Infrastruktur ist auch entsprechend einfach, und vor allen Dingen in den Bergen auch. Also meine Dusche bestand oft aus einem Eimer kaltem Wasser, weil es mal wieder kein fließendes Wasser gab und der Strom auch ausgefallen ist. Insgesamt ist die Hygienebedingungen sind oft eher schlecht. Man braucht auch natürlich ein gewisses Maß an kultureller Sensibilität. Also es wäre jetzt schon ratsam, eher lockere, langärmelige Kleidung zu tragen. Ein bauchfreies Top oder Shorts können dann gut zu Hause bleiben.
Wie sieht es denn aus mit den Menschen im Land? Warst du mit einer Gruppe unterwegs? Da bekommt man manchmal vielleicht auch Gespräche einfach durch die Gruppe. Aber bist du auch sonst so unabhängig von der Reiseleitung ins Gespräch gekommen?
Ja, also ich habe die Gruppe ja nur 2 Tage begleitet und war eigentlich die ganze Zeit alleine unterwegs. Also und da bin ich total einfach mit Leuten ins Gespräch gekommen, weil sie total hilfsbereit sind, aufgeschlossen, neugierig und viele auch einfach gut Englisch können tatsächlich. Also zum Beispiel habe ich im Flieger nach Karachi eine Frau kennengelernt, die dann gesagt hat, hey Johanna, ich kann dir super gerne die Stadt zeigen, lass mal Nummern austauschen. Und 2 Tage später saß sie dann hier bei der Familie, bei der ich übernachtet habe im Wohnzimmer, um die kennenzulernen und dann habe ich mit der einen wunderschönen Tag in Karachi verbracht. Also das ist wirklich eine Hilfsbereitschaft und eine Offenheit, auch Menschen kennenzulernen und die Kultur zu zeigen, die ich sonst so nirgendwo erlebt habe bisher.
Bleiben wir mal beim Kennenlernen. Wie viel Wissen über Pakistan, also über den Staat, über die Historie muss man mitbringen? Was hast du mitgebracht?
Also ich habe schon viele Menschen getroffen, die gerne auch politisch sprechen und politisch sind und die auch durchaus Kritik üben. Und wenn man da mitreden will, bringt es natürlich was, wenn man auch schon ein bisschen Vorwissen mitbringt. Ein Spruch, den man zum Beispiel immer wieder hört, ist, jedes Land hat eine Armee, aber in Pakistan hat eine Armee ein Land. Also das zeigt auch schon so ein bisschen, ne, diese Kritik, die man an seinem eigenen Staat auch irgendwie ausdrückt, dass es eben vor allen Dingen vom Militär geführt und geprägt wird. Und ja, wie gesagt, da hilft es einfach, wenn man sich mit der Geschichte auseinandersetzt, weil die eben auch ja die Entwicklungen, die aktuell dort sind, die großen Probleme, vor allen Dingen die wirtschaftliche und die politische Krise, die es auch immer noch gibt, erklärt.
Tja, und hinter der Militarisierung des Landes, da steckt ja auch der Dauergründungskonflikt, wenn man so will, mit Indien. Du warst zwar an einer ganz anderen Ecke des Landes, trotzdem war dieser, ich habe es eben gesagt, Gründungskonflikt zu spüren für dich?
Er war zu spüren, aber nicht als Konflikt. Also ich finde, die Gründungsgeschichte, die prägt das Land bis heute natürlich. Man sieht viele Gemeinsamkeiten zu Indien, gerade beim Essen. Und die Region Gilgit-Baltistan im Norden des Landes, die ist ja auch mal Teil von Kaschmir gewesen. Also von daher kann man auch dort historische Buddha-Statuen und Schreine besichtigen, die auf die historische Präsenz von Buddhismus in der Gegend verweisen. Die Region ist jetzt eben nicht mehr umkämpft, sondern de facto von Pakistan kontrolliert. Aber ja, diese Gründungsgeschichte ist natürlich überall spürbar.
Mit Johanna Sagmeister jetzt nach Karimabad.
Hallo. Hallo.
Händler, die Honig, Nüsse und handgeknüpfte Teppiche verkaufen, grüßen die Touristengruppe. Wir laufen vorbei an historischen Steinhäusern, die von dicken Holzbalken gestützt werden. Aziza Mack führt durch die engen Gassen von Karimabad, der ehemaligen Hauptstadt des Hunsertals. Sie will zeigen, dass das Hunsertal nicht nur landschaftlich, sondern auch kulturell besonders ist. Denn hier leben vor allem Ismailiten, eine liberale Strömung im Islam, wie sie erklärt.
There are 3 sects, like main sects are like Shia, Sunnis and Ismailis. So we are the Ismailis.
Es gibt 3 große Glaubensrichtungen, Schiiten, Sunniten und die Ismailiten. Wir Ismailiten beten im Jamaat Khana, was wir auch Gemeindehaus nennen.
Aziza bleibt stehen und zeigt auf ein herrschaftliches Steinhaus mit gläserner Fensterfront.
pray together. Actually, women and men go together and then pray.
Bei uns beten Frauen und Männer zusammen. Bei den anderen muslimischen Glaubensrichtungen ist es nicht erlaubt, dass Männer und Frauen in einem Raum beten, aber wir beten einfach gemeinsam.
We just pray together.
Der ismailitische Glaube geht auf das 8. Jahrhundert zurück. Ismailiten folgen nur einem Imam, dem Arakan. Er gilt als direkter Nachkomme des Propheten Mohammed und sieht sich als liberaler Vordenker des Islams. Im Gespräch mit Aziza erfahren die Frauen, dass sie kein Kopftuch trägt, weil der ismailitische Glaube Frauen dazu nicht verpflichtet. Dass sie studiert hat, weil Ismailiten einen hohen Wert auf die Bildung von Frauen legen. Für Aziza sind diese Gespräche ein essentieller Teil ihrer Führung, weil sie ihre Perspektive als Frau zeigen.
I think a female can represent or represent the culture openly or like I think.
Ich denke, dass eine Frau die Kultur besser und detaillierter präsentieren kann als ein Mann, denn in den Häusern arbeiten vor allem die Frauen. Alles, also Essen, eben die Kultur, wird vor allem von Frauen repräsentiert.
Everything like the food, the culture is like represented by the women a lot.
Etwa 18 Millionen Ismailiten gibt es. Sie leben auf der ganzen Welt verteilt, etwa in Portugal, den USA, Syrien, Afghanistan und Tadschikistan. Obwohl sie eine Minderheit sind, haben sie durchaus Einfluss. Denn ihr Arakan ist ein Milliardär und Philanthrop. Er betreibt eine Entwicklungshilfeorganisation, die zu den größten der Welt gehört. Betreibt Krankenhäuser, Schulen und Universitäten. In Hunza hat das zu viel Fortschritt geführt, erzählt Aziza.
Unsere Kultur ist einzigartig und ich denke, das unterscheidet uns vom Rest der Welt und auch von anderen Regionen in Pakistan. Also eine Hunza-Frau oder Person vom Norden Pakistans ist komplett anders als im restlichen Land.
Totally different from the other part of Pakistan also.
Wir sind in Gulmit angekommen, einem kleinen Dorf, etwa eine Stunde nördlich von Karimabad. Hier besuchen wir das erste frauengeführte Unternehmen im Hunsatal. Wir betreten ein 400 Jahre altes Steinhaus mit tiefer Decke. Der Innenraum ist schummrig dunkel. Nur ein kleines Fenster in der Mitte der Decke spendet Licht. An den Wänden stapeln sich die Teppiche. Drei Frauen stehen von ihren Webrahmen auf und bitten uns, in der Mitte des Zimmers Platz zu nehmen.
First of all, welcome to the Korga Carpet Center.
Willkommen im Korga Teppichzentrum. Uns gibt es seit 1998. Wir waren die ersten Frauen, die ihr eigenes Unternehmen gegründet haben. Damals gab es zwar Krankenschwestern und Lehrerinnen, aber keine Unternehmerinnen.
And no one in business.
Leiterin Shamin ist seit Anfang an dabei. Die Frauen weben und knüpfen traditionelle Teppiche, fertigen Taschen oder Kopfbedeckungen. Alles in Handarbeit. Auch die Touristinnen dürfen mal ausprobieren.
If you want to try to make, you can. Yeah, you can. Please.
Die Niederländerin Margarete setzt sich neben Shamin, die ihr die Technik zeigt. Sie verknüpft zuerst die blauen und roten Fäden einer Reihe. Dann schiebt sie die Knoten mit einem großen Kamm nach unten.
Next, then cut.
Oh, that is actually difficult. See why it takes training.
Shamin schiebt sie sanft zur Seite und übernimmt wieder. 15 Tage arbeitet sie an einem etwa DIN A4 großen Teppich. An einem großen Wohnzimmerteppich 6 bis 12 Monate. Alina hat sich in zwei kleinere Teppiche verliebt, die zusammengerollt hoffentlich auch noch ins Gepäck passen werden.
Dieser hier ist für den Flur und ich glaube, der hier kommt vors Bett. Ich finde das ganz gut. Du siehst, wo sie gemacht werden und wie viel Arbeit darin steckt. Und du weißt, was du mit dem Kauf unterstützt.
Umgerechnet 140 Euro zahlt sie für ihre beiden Teppiche. Das ist mehr als der Monatslohn vieler Menschen hier im Hunsatal. Die Unternehmerinnen verdienen gut an den Touristengruppen. Ihren Lohn investieren sie vor allem in die Bildung ihrer Kinder, erzählt Chefin Shamin.
We are trying to change women more to come in business.
Wir versuchen, dass mehr Frauen in Unternehmen gehen.
Women empowerment. Ja.
Johanna, das Karakorum-Gebirge ist riesig, der K2, der zweithöchste Berg der Erde gehört dazu. Ist Bergwandern deswegen Pflicht?
Ja, also Pflicht ist es nicht, aber ich würde schon garantieren, dass jede Person, die da hinreist, auf einmal die Lust verspürt, sich die Wanderschuhe anzuschnallen und loszulegen. Und das Gute ist, dass da auch Routen für jedes Level dabei sind. Also man muss ja jetzt nicht direkt die 10-Tages geführte Wandertour zum Basecamp vom K2 machen, die wirklich anspruchsvoll ist, für die man trainieren muss, sondern man kann auch einfache Tagesausflüge machen oder auch mal einfach eine 2-Tages-Tour, wo man dann auf einer Hütte übernachtet. Von daher, ja, ist da wirklich eigentlich für jedes Level und für jeden Geschmack was dabei.
Du hast ja vorhin schon mal die Kleidung erwähnt, die Sensibilität, die notwendig ist beim Reisen. Kommen wir noch einmal darauf zurück, auf dich als Reisende, als Frau. Was ist ein No-Go? Was geht gar nicht?
Also es ist ein islamisches Land und da sollte man sich natürlich auch aus Respekt entsprechend verhalten. Also das heißt jetzt nicht, dass man voll verschleiert rumlaufen muss. Also ich hatte zum Beispiel bis auf meine Besuche in Moscheen nie ein Kopftuch auf. Aber ja, wie gesagt, also Hotpants und Bikini, die kann man getrost zu Hause lassen.
Welche Rolle spielt denn der Tourismus für die Entwicklung des Landes? Das hat ja auch immer einen ökonomischen Aspekt, ne?
Genau, also der Tourismussektor, der ist natürlich von den politischen Spannungen und auch von Sicherheitsbedenken nicht unberührt und davon stark beeinflusst. Deshalb steckt er immer noch in den Kinderschuhen. Aber Tourismus spielt eine immer größere Rolle, also insbesondere auch für die wirtschaftliche Entwicklung abseits der größeren Städte. Also zum Beispiel der Bergtourismus in den Regionen wie Gilgit-Baltistan. Der kurbelt die Wirtschaft enorm an und ist da auch eigentlich ja zur zweitwichtigsten Einkommensquelle geworden.
Und wir widmen uns jetzt noch einmal mit Johanna Sargmeister den Reiseführerinnen in Pakistan.
Aziza Mack scrollt durch ihr Handy und zeigt Videos und Fotos. Sie vor dem Nangra Parbat oder am Basecamp vom K2, dem zweitgrößten Berg der Welt.
I love about trekking is like when you're at the top.
Was ich am Wandern liebe, ist, wenn du oben stehst und die Schönheit der Natur siehst. So wie Gott diese schöne Welt für den Menschen geschaffen hat und du frei bist.
To the human being and you are free when you are at the on the top of the mountain, you are free in the mountains.
Aziza wollte ihre Leidenschaften Wandern und Reisen zum Beruf machen. Deshalb ist sie nach ihrem Studium nicht in die große Stadt gezogen, um einen Bürojob anzufangen, sondern zurück in ihr Dorf Passu und wurde Touristenführerin.
So yes,
jetzt arbeite ich in Vollzeit in dem Job, aber lange haben die Leute das nicht akzeptiert, vor allem die Männer nicht. Sie waren nicht bereit, eine weibliche Fremdenführerin im Team zu haben.
Aziza erzählt, dass sie in ihrem Dorf die erste Frau ist, die in diesem Job arbeitet. Was erstaunlich ist, denn der Tourismus ist neben der Landwirtschaft die wichtigste Einkommensquelle hier. Aziza hat viele Verwandte, die im Tourismus arbeiten. Doch als sie fragte, ob sie bei Touren begleiten darf, reagierten die, naja, reserviert.
Next time inshallah, next time inshallah and then the next never comes.
Aber das nächste Mal kam nie. Ich sagte ihnen, nehmt mich mit, ich will lernen, bezahlt mich nicht. Aber sie waren immer noch nicht bereit, mich mitzunehmen und haben es auch nie getan.
Erst eine Frau ermöglichte Aziza den Einstieg in den Beruf. Sie treffe ich in einem Park in Pakistans Hauptstadt Islamabad. Anika Ali hat vor 7 Jahren die Reiseagentur The Mad Hatters gegründet. Ihr Fokus? Reisen von Frauen für Frauen. Damals war das noch eine Utopie, erzählt sie.
Denn vor allem in der Zeit, als ich angefangen habe, in der Tourismusbranche zu arbeiten, hat da buchstäblich keine andere Frau gearbeitet.
Heute besteht ihr Netzwerk aus 20 lokalen Reiseleiterinnen, die sie für ihre Touren buchen kann. Trotzdem ist die 40-Jährige bis heute, 7 Jahre nach Gründung ihrer Agentur, eine der wenigen Reiseunternehmerinnen im Land.
Ich sehe da noch viel mehr Potenzial und es gibt noch so viel zu tun in diesem Bereich. Im Hotelgewerbe, im Transportgewerbe, in der Reiseleiterbranche gibt es buchstäblich keine Frauen.
The women are literally not non-existent.
Der Tourismus ist keine Ausnahme. Pakistanerinnen sind in allen Branchen unterrepräsentiert. Nur 30% gehen einer angemeldeten Arbeit nach. Das heißt, von den 116 Millionen Frauen arbeiten offiziell nur knapp 35 Millionen. Das Land hat eine der weltweit niedrigsten formalen Erwerbsbeteiligungen von Frauen.
My name is Javeria.
Also mein Name ist Javeria.
Meine Mutter hat mir diesen Spitznamen Jojo gegeben, als ich 6 Monate alt war. Also kennt mich jeder unter diesem Namen. Und ich arbeite seit 5 Jahren als Fremdenführerin.
And I'm working as a guide for last 5 years.
Jojo kannte ich schon von Instagram. In Pakistan haben wir uns zufällig an einem kleinen Flughafen getroffen, als ich gerade in den Bergen ankam und sie mir Hilfe angeboten hat. Also haben wir uns direkt zum Abendessen verabredet. Und jetzt sitzen wir hier bei dampfendem Curry und Jojo erzählt mir von den Sorgen, die ihre Eltern zu Beginn ihrer Selbstständigkeit hatten.
Meine Eltern waren sehr besorgt. Sie dachten, was ist das? Das ist nicht gut. Eine Frau, die 15 Tage lang außerhalb ihres Hauses lebt, das ist eine große Sache in Pakistan. In der pakistanischen Kultur dürfen Frauen nicht ohne Ehemann, Bruder oder ein anderes Familienmitglied reisen. Das ist ein sehr heikles und umstrittenes Thema. Und sie haben all die schlechten Geschichten aus den Nachrichten gehört, dass Mädchen vergewaltigt werden, dass sie belästigt und sexuell missbraucht werden und solche Dinge. Als ich aus dieser Komfortzone herausgetreten bin, wurde mir klar, dass die Welt gar nicht so schlecht ist.
Jojo konnte ihre Eltern überzeugen. Sie stehen jetzt hinter ihr. Geholfen hat dabei auch, dass sie finanziell unabhängig ist. Auch Anika Ali erzählt mir, dass das ein wichtiges Argument sei, mit dem sie Familien davon überzeugen kann, ihre Töchter als Fremdenführerinnen arbeiten zu lassen.
Viele, mit denen ich zusammenarbeite, finanzieren mit dem Job nicht nur ihre eigene Bildung, sondern auch die ihrer Geschwister und ihrer Familien. Ich denke also, dass diese finanzielle Unabhängigkeit dazu führt, dass die Familie die Berufstätigkeit unterstützt. Denn man sieht, dass sie ihnen finanzielle Stabilität bringt.
So ist es auch bei Aziza Mack. Darauf ist sie stolz.
Ich kann sagen, dass ich gutes Geld verdiene und mich um meine Eltern kümmere.
Aziza blickt positiv in die Zukunft. Internationale Reiseagenturen würden explizit nach Reiseführerinnen fragen, sagt sie. Das macht ihr Hoffnung für die Zukunft.
I'm seeing myself, I think, again, as a female tour operator and
ich sehe mich als Reiseunternehmerin. Ich möchte mein eigenes Unternehmen führen und ich möchte mehr weibliche als männliche Angestellte haben.
I want to support females. I wish to involve more female in it.
Johanna, tolle, wirklich tolle Eindrücke bis hierhin. Ist ein Besuch in Islamabad, der Hauptstadt, denn empfehlenswert?
Also Islamabad ist eine sehr grüne und moderne Stadt, die sich stark von anderen pakistanischen Städten unterscheidet, weil sie ist einfach geplant worden. Von daher gibt es da wirklich breit angelegte Boulevards und schöne Parks. Sie ist sehr ruhig und ausgeruht. Sie repräsentiert aber meiner Meinung nach nicht das echte Pakistan, würde ich mal sagen. Da würde ich dann eher zum Beispiel nach Lahore gehen, wo es eine tolle historische Altstadt gibt mit verwinkelten Gassen, historischen Moscheen, wo irgendwie das Essen auf der Straße brutzelt und so. Also Islamabad ist schön zum Ankommen vielleicht, zum Akklimatisieren, aber man sollte dann auf jeden Fall weiterreisen.
Johanna, 2-mal warst du schon in Pakistan, hast du vorhin erzählt. Reist du nochmal hin?
Auf jeden Fall.
Mit Johanna Sagmeister haben wir Pakistan kennengelernt und gelernt, dass man dort sehr, sehr gut hinreisen kann. Das war spannend. Ich danke dir, Johanna.
Gerne.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Marion von Klarenau, Konrad Winkler und Udo Schmidt.
Von NDR Info.